Herzlich willkommen bei Inside Speaking.
Wir sind Miriam und Jingsi und coachen Menschen für öffentliche Redeauftritte.
Und hier sprechen wir über Trends, Tricks und Totalausfälle aus der Welt des Public Speaking.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo Jingsi, schön dich wiederzusehen.
Hallo liebe Miriam, Mann, was siehst du gut gelaunt aus?
Ja, du hast ja auch eben gerade schon Humor hier ins Spiel gebracht und mal gucken, wo uns die Folge heute so hintreibt. Ich bin ganz gespannt.
Wir haben uns ja jetzt 2 Minuten vorab unterhalten, ein bisschen uns über den Alltag ausgetauscht. Ich war noch beim Zahnarzt, das war auch besonders schön, das war aber nicht der Anlass zur Freude, sondern was ganz anderes, meine Güte. Aber schön, dich zu sehen und ich freue mich auf unsere Session heute und ich war ja auch dran, was mitzubringen. Du bist wahrscheinlich gar nicht gespannt, was es ist, oder?
Ich bin voll gespannt.
Okay, also pass auf. Ich habe mir überlegt, wir sind doch alle gerade, na nicht alle, aber vielleicht viele sportbegeisterte Menschen total im Olympiafieber. Und ich würde gerne darüber sprechen, was die Olympischen Spiele oder sportlicher Erfolg vielleicht auch mit Speaking zu tun haben. Und ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, weil ich habe nur das Thema mitgebracht, aber noch gar nicht so viele tiefe, strukturierte Gedanken mir dazu gemacht. Aber ich dachte, es ist ein Thema, wo wir beide auf jeden Fall, glaube ich, viel dazu zu sagen haben, zum Thema Training, zum Thema Leistung, zum Thema Speaking, wo dann vielleicht die Parallelen sind. Und ja, vielleicht haben wir auch ein paar Highlights, über die wir gerade sprechen und diskutieren können. Guckst du Olympia, Miriam?
Ja, natürlich schaue ich Olympia und du glaubst gar nicht, was du mir für eine riesige Freude machst mit diesem Thema, denn ich bin wirklich Olympia-Fan, seit ich Kind bin und natürlich habe ich das Wochenende mit Olympia verbracht und finde, Olympia hat wirklich eine ganz besondere Faszination. Ich weiß nicht, wann hat es bei dir denn angefangen, dass du dich für Olympia begeistert hast?
Ah, ich glaube schon immer. Also durch den Leistungssport-Hintergrund war es natürlich immer ein Riesentraum, mal bei Olympia teilzunehmen. Jetzt muss man sagen, meine Sportart, in der ich früher war, Voltigieren, war nicht olympisch. So ein Scheiß, ganz ehrlich. Weil, ja, ich hätte tatsächlich die deutschen Farben sicherlich häufiger vertreten dürfen, weil wir natürlich Deutschland und weltweit führend waren mit unserem Team. Und das war natürlich immer total schade. Und ich habe immer gesagt, boah, einmal bei Olympia mit einlaufen, das wäre so mein großer Traum gewesen. Aber ich habe es immer verfolgt, alles. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Sommerspiele noch wesentlich lieber mag, sogar als die Winterspiele. Mhm. Aber was ich wirklich schon seit frühester Kindheit verfolgt habe, war Eiskunstlauf. Also das hatte mit meiner Sportart total viel zu tun. Ich gucke das heute gar nicht mehr so gerne. Aber früher hat mich das total fasziniert. Da waren im Paarlauf zum Beispiel die Hebefiguren, die sehr ähnlich waren zum Voltigieren. Da machst du ja auch Hebefiguren, nur halt also nicht auf dem Eis, sondern auf dem galoppierenden Pferd. Es ist ja sehr ähnlich, weil da auch Musiken interpretiert werden. Du zu einer Musik dir ein Kürthema überlegst und so. Und das fand ich immer ganz toll, da Menschen zu sehen, die ja sich so wirklich in diesen Moment reingeben. Und ich glaube, Voltigieren war ja auch für mich damals wirklich die erste Bühne, wo ich immer vor Publikum war und wo ich mich zumindest schon mit meinem Turnen und ja der Art dann irgendwie auch mit der Musik sich zu verbinden, den Leuten gegenüber ausgedrückt habe. So, das ist viel das, was, glaube ich, heute auch immer noch meine Körpersprache ausmacht. So, das, wie, wann hat das bei dir angefangen, Olympia?
Also ich kann mich auf jeden Fall noch an die Sommerspiele in Sydney damals erinnern und an diese Eröffnungsfeier, die ich damals geschaut habe, wo ich so fasziniert war. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, dass es eben ja Sport ist zum einen und andererseits auch diese Gemeinschaft über Nationen hinweg und dann eben auch immer diese fulminanten Shows zum Beginn und auch zum Abschluss. Das hat mich immer total begeistert. Und es ging mir ehrlich gesagt wie dir. Ich habe mich immer gefragt, wie komme ich einmal zu Olympia? Mittlerweile, glaube ich, wird es wohl eher die Zuschauerin-Rolle werden. Aber ehrlich gesagt hatte ich vor 2 Jahren bei den Sommerspielen so einen kurzen Moment, wo ich mich fast ein bisschen betrogen gefühlt habe, weil ich jahrelang quasi einer falschen Illusion aufgesessen. Ja, ich bin einer Illusion aufgesessen, weil ich liebe ja bei den Sommerspielen Stabhochsprung. Unfassbar ästhetische, tolle Sportart und ich habe immer geglaubt, ich bin persönlich sehr klein, ich bin 1,63 und ich habe immer gedacht, da muss man unglaublich groß sein, um zu gewinnen. Und 2024 hat eine Sportlerin gewonnen aus Australien und sie ist 1,65 Meter.
Ach du heiliger Bimbam. Und jetzt trauerst du deiner Stabhochspringer-Karriere rückblickend hinterher. Ach du heiliger Bimbam.
Ja, das war der Moment 2024. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich mir da noch einen Personal Trainer holen kann hier in Berlin und nochmal zumindest dieses Gefühl erleben kann, wie das ist, diese Sportart zu machen.
Aber hast du sie ausprobiert, Stabhochsprung?
Nein.
Bist du denn blöd? Du musst das ausprobieren. Ich habe das ausprobiert. Ich habe an der Sporthochschule Köln studiert und Stabhochsprung macht wahnsinnig viel Spaß. Hat ganz viele Parallelen mit meinem Sport tatsächlich, weil beim Pferd hängst du ganz oft unten an diesem Griff, musst dich dann mit den Beinen vorab nach oben halt schießen und den Körper hinterher in den Handstand drehen. Das hat ganz viel damit zu tun. Deswegen hatte ich da wenig Berührungsängste und ich kann dir nur sagen, dieses Fluggefühl macht wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es bei mir nicht die 6 Meter waren, sondern wahrscheinlich eher 2,5.
Also ich glaube, das würde mir wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht liegen, weil ich habe ja, wann war das? War das auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren meine Aerial-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Das heißt, Aerial-Yoga ist ja auch so akrobatisch. Da machst du genau solche Sachen. Du machst auch so ein bisschen Überschläge und ziehst dich da auch manchmal hoch. Ja, also von daher glaube ich, das hätte was werden können. Aber
was du schon alles gemacht hast.
Jetzt freue ich mich natürlich, dass wir hier in dieser Folge unserer Olympia-Leidenschaft, die noch mal vertiefen können und vor allem auch vielleicht noch mal auf die Bühne kommen können.
Aber weißt du, was ich gerade irgendwie schön finde? Allein schon das, was jetzt wieder passiert ist, ist eine Parallele, die wir sehen bei Olympia und Speaking. Es sind die Stories.
Ja,
also Olympia schreibt Geschichten. Gerade wenn du mir schon wieder von der Zeremonie zu Beginn erzählst, dann merke ich so, ja krass, da werden ja auch ganze Geschichten erzählt von Kontinenten, Ländern, Gemeinschaft. Also Olympia sendet ja unfassbar viele Botschaften raus. So, es sind einmal die persönlichen Geschichten von Sportlern, die wir vielleicht verfolgen. Wir kriegen die Background-Story zu Sportlern, die vielleicht in Sportarten sind, die wir mögen. Und Olympia hat so ein wahnsinniges Storytelling-Potenzial. Also für alle, die jetzt mal über Bühnenauftritte nachdenken gerade. Ja, also wenn ihr mal eine Speech haltet, wenn ihr irgendwo mal eine Rede schwingen dürft und es ist sowas wie Olympia gerade, dann lasst euch doch inspirieren, nehmt eine Geschichte aus den Olympischen Spielen mit und eröffnet damit eine Rede oder macht die zum Gegenstand eurer Rede. Ja, weil nirgendwo gibt es so viele Geschichten zu finden wie in den Olympischen Spielen. Erinnerst du nicht dich an den Moment, weißt du, wo die beiden Athleten sich die Goldmedaille im Hochsprung geteilt haben? Es waren Unentschieden und dann haben die gesagt, ja gut, irgendwie einer gewinnt und einer nur Silber kriegt. Dann haben wir halt beide Gold. Oder, weiß ich nicht, die dramatischen Geschichten wie hier, wie hieß nochmal die andere, Tonja Harding und wie die Eisenstange vor die Knie vorm Eiskunstlauffinale gedonnert bekommen oder sowas. Also das waren ja so krasse Geschichten.
Und ich finde, auch die überraschenden Momente daran sind das, was uns so sehr begeistern. Ich glaube, jede Olympischen Spiele war es so, dass wir überraschende Momente erleben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an die Sommerspiele 24. Ich weiß nicht, ob du die Mixed-Staffel 400 Meter im Laufen gesehen hast. Und da war die Niederländerin damals die
Femke Boll.
Ja, genau. Und
crazy.
Die hat so einen krassen Endspurt hingelegt. Und das sind die Momente, wo wir so mitfiebern. Und genau das zu kreieren, auch in einer Keynote, auf einer Bühne, das ist das, was uns dran hält. Dann können wir nicht mehr wegschalten. Dann wollen wir wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und genau da sind wir beim Thema Aufmerksamkeit, was wir immer brauchen, wenn wir auf eine Bühne gehen.
Ja, super geil. Ich möchte gerade bei Geschichten bleiben. Ich finde das so gut. Also Femke Boll ist ein gutes Beispiel. Da war es wirklich bis zum Schluss spannend. Ja, also war ja schnell rum, aber die Fingernägel hättest du dir kaum schneller runterkauen können in der Zeit, wo die da gelaufen sind. Und diese Aufholjagd da zu sehen und auch dieses, ich finde, Olympia steht auch für diesen Gedanken. Ich will jetzt nicht für Toyota werben, aber nichts ist unmöglich. Ja, also es ist irgendwie, manchmal gewinnt ein totaler Underdog. Oft sind es natürlich die großen Champions, von denen man schon weiß, die machen wahrscheinlich das Rennen. Aber das ist so, so schön zu sehen. Ja, dieses einfach irgendwie dran glauben, nicht aufgeben, weiter träumen. Und ich glaube, was halt für mich immer so entscheidend ist, bei Olympia findest du halt Menschen, die 4 Jahre lang im Training alles daran setzen, dass dieser eine Moment funktioniert. Und ich würde mir so wünschen, du kannst den Satz fast zu Ende führen, dass sich der ein oder andere Redner mit seinen Inhalten mal so beschäftigen würde, dass er sagt, ich möchte wirklich dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit widmen, dass das eine Rede wird, die Menschen wirklich, also die wo ich es wirklich ernst meine, wo man mir anmerken kann, dass es mir wirklich ernst und wichtig ist und der sich dementsprechend so gut vorbereitet, dass es kein Zufall ist, ob du mit deiner Rede nachher wirklich Menschen berührst oder eine Blechmedaille bekommst. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich sehe das 100% genauso. Und ich finde schon, dieses Mindset ist da so entscheidend. Ich habe jetzt gerade wieder gehört, dieses Zitat, was ja ganz viele sagen, ich fahre zu Olympia, weil ich Gold gewinnen will. Und bei ganz vielen ist es ganz klar, dass es sehr unmöglich ist oder sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem sagt man, jemand fährt dorthin, um Gold zu kämpfen. Und das ist so spannend, weil ich glaube, viele begrenzen sich eigentlich vorher schon in ihren Vorstellungen oder auch in der Art, in dem sie sich vorbereiten. Also wenn wir natürlich gar nicht viel Zeit reinsetzen, nicht viele Gedanken reinsetzen, dann kann es ja auch nicht die Goldmedaille am Ende werden und dann kann es auch keine herausragende Rede werden. Und diesen Ehrgeiz, und das würde ich mir schon auch öfter wünschen im Bereich öffentliche Rede, in dem wir so unterwegs sind.
Finde ich total. Ich persönlich muss sagen, mich hat dieser Gedanke an eine Goldmedaille nie besonders motiviert. Falsch. Ich wollte immer die Goldmedaille, verstehe mich nicht falsch. Das war ja auch irgendwie die Erwartungshaltung von allen. Aber der Druck wird dann so groß, weil alles außer Gold ein Versagen bedeutet. Und für mich war es immer leichter, wirklich mich darauf zu fokussieren, was möchte ich in welchem Moment abrufen können und mich wirklich voll darauf zu verlassen, was mache ich denn gerade? Oder beziehungsweise in diesen Flow halt zu kommen, wo du nur noch die Sachen abrufst, die du jetzt jahrelang trainiert hast. Die Idee darf dastehen, ich möchte hinfahren, um wirklich um Gold zu kämpfen oder mal gucken, wie weit es reicht oder mein Bestes zu geben und alles daran zu setzen, dass es so gut wird, dass alles, was du abrufen kannst, in dem Moment auch kommt. Ja, also ob es dann Gold wird oder nicht, das hat immer noch mit ganz vielen Faktoren zu tun. Es hat mit deiner Konkurrenz zu tun, auf die du teilweise keinen Einfluss hast. Es hat ja manchmal mit den Wetterbedingungen zu tun. Wie hast du gepennt und keine Ahnung was. Da fallen ja so viele Sachen rein. Ich finde, es geht sowohl im Sport als auch im Speaking immer darum, so viel zu trainieren, dass wir so wenig wie möglich dem Zufall überlassen, so gut vorbereitet wie möglich hinfahren und jedes Training, jede Vorbereitung, die du hattest, macht in dem Moment, wo Fehler passieren, dich resilienter, einen Ausweg zu finden, macht dich flexibler oder wieder reinzukommen. Und das ist, glaube ich, das, was Training eigentlich bedeutet. Und das machen so viele Menschen bei Speaking nicht. Die denken, ja, dann mache ich das halt schon irgendwie. Und dann kommt eine Herausforderung unterwegs, jemand hustet, ein Handy klingelt im Publikum, man verliert kurzen Faden und zack ist man raus. Und Profiathleten, die wir jetzt bei Olympia sehen, die sind fokussiert ohne Ende. So, die lassen sich von so einem Scheiß nicht rausholen. Da ist keine Zeit auf der Eiskunstlauffläche irgendwie zu sagen, ja Moment mal, da hat irgendwie gerade ein Zuschauer sich daneben benommen. Sondern du musst bleiben, du musst bei der Sache bleiben. Und das zu trainieren, zu sagen, hey, egal was hier gerade außenrum passiert, ich rufe das ab, was ich mir vorgenommen habe. Ich konzentriere mich voll auf das, was ich rüberbringen will. Ich bereite das dementsprechend vor. Ich überlasse wenig dem Zufall. Und wenn du das kannst, nochmal zurück zum Eiskunstlauf, dann bist du bereit, auch mit dem Publikum zu spielen. Dann rufst du deine Punchlines ab, du rufst deine wichtigsten Sätze ab, aber zwischendurch gehst du mit dem Publikum in Interaktion. Und das machen die zum Beispiel auch. Ich gebe dir ein Beispiel, dieser sagenumwobene, großartige Ilja Malinin heißt der, glaube ich. Ne? Ich war ja immer ein Riesenfan von Jewgeni Ploschenko, dieser komische, ganz, ganz komischer Russe, der ganz, ganz seltsam war, aber der war großartig im Eiskunstlauf. Und jetzt hat er ja quasi einen ehrwürdigen Nachfolger gefunden, der ja gerade da einen Weltrekord nach dem anderen hinlegt. Der erste, der wieder ein Salto, Rückwärtssalto auf dem Eis hingelegt hat.
Ja, Wahnsinn.
Da habe ich nur ganz kurz in den sozialen Medien einen kleinen Ausschnitt gesehen von der Kür, wie der erstens ein Ding nach dem anderen abruft. Du siehst ihm im Gesicht an, wie konzentriert er ist auf seine Performance. Aber der weiß auch ab einem gewissen Moment, jetzt habe ich's. Und dann fängt er an, sich die Leute zu schnappen, mit der Audience zu spielen und so weiter und so fort. Und du merkst, das ist einfach ein Vollprofi durch und durch. Und das brauchst du im Speaking eigentlich auch. Das Handwerk und die Bereitschaft, dann den Rest auch ein bisschen so mit den Leuten in Austausch zu gehen. Und dann ist richtig cool.
Und du hast jetzt zwei Sachen schon da drin, die ich nochmal ein bisschen unterscheiden würde gerne. Weil das eine ist, glaube ich, Training. Also diese endlos vielen Wiederholungen, die ich machen muss. Und ich finde auch im Speaking sind es leider mehr Wiederholungen, als wir uns manchmal so wünschen oder denken, bis es richtig, richtig gut wird. Und dann der zweite Punkt, den ich aber nochmal wichtig finde, ist zu sagen, die Routinen dann am Wettkampftag sind auch so entscheidend für den Erfolg. Und das ist das, was wir bei Olympia ja auch immer so live mitbekommen, weil wir eben genau sehen, also da ist ja mittlerweile die Berichterstattung auch wirklich so nah dran. Wir können davor zum Teil noch die Momente sehen, wie die sich konzentrieren. Wir sehen, ob die vielleicht einen Glücksbringer dabei haben, ob die gewisse Rituale haben, die sie immer wieder machen vor dem Wettkampf. Und genau das ist eben auch entscheidend, dass ich das nicht nur einmal gemacht habe, sondern dass ich eine Chance habe, für mich einen Weg zu finden, der mich am besten unterstützt, um dann auf die Bühne zu gehen oder in so einen Wettkampf zu gehen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Routinen, da gibt es sicher Sachen, die sich immer wieder, die wir immer wieder sehen, aber ich glaube, dass diese Routinen auch sehr individuell sind. Also manche, die brauchen eher Ruhe, manche, die wollen vielleicht sogar mit jemandem quatschen, weil die sich ablenken und weil die sonst vor Nervosität zerspringen. Und sich da auch mal zu fragen, was brauche ich genau vor so einer Situation? Oder auch mal im Rückblick, wenn ich vielleicht einen Auftritt hatte auf der Bühne, Wettkampf, was auch immer es ist, was war denn gut und was hat mir nicht gut getan? Was war die eine Sache, die mich vielleicht voll rausgeholt hat oder die mich nicht gut unterstützt hat?
Das ist total spannend, dass du es ansprichst. Also lustigerweise mache ich das beim Speaking ja zu einem eigenen Thema immer mit Leuten, die ich trainiere, wo ich so merke, das ist so ein wichtiger Bestandteil, über den viel zu wenig geredet wird. Dieses, wie bringe ich mich in den optimalen State für einen Auftritt? Ja. Weil die Leute sind so verkopft, dass sie denken, wenn ich die Rede hier drin habe, dann ist alles gut. Und es stimmt halt nicht, weil das ist ja genau das, was passiert. Wir geraten in Stress, das Adrenalin kommt dazu. Und jetzt geht es ja einfach wirklich darum, Routinen zu haben und Tools zu haben, die dich in deinen Flow reinbringen. Ich finde es spannend, ich kann einfach nur sagen, wer, warum man einen Auftritt hat, probiert das mal vorher aus. Und zwar nicht erst am Auftrittstag, sondern wirklich macht euch mal selber eine Generalprobe. Und an dem Tag der Generalprobe, und das kann eine Woche vorher sein, machst du mal eine ganze Routine. Ich sage auch immer, wenn du Fußballer siehst, die haben abends ein Spiel, die laufen 90, manchmal bis zu 120 Minuten, müssen über den Platz rennen. Trotzdem haben die morgens einen Anschwitzen. Also sie müssen morgens schon mal nach dem Frühstück auf irgendwie so ein, manchmal sind die auf Spinning-Bikes, manchmal gehen die eine Runde joggen oder was auch immer es ist. Also wirklich dieses Antrainieren, Anschwitzen, um den ersten Stress aus der Muskulatur rauszuholen, sich ein bisschen warm zu machen, auch zu gucken, wie bin ich heute drauf, finde ich zum Beispiel total gut. Ich finde immer gut, wenn man sagt, man hat am Abend vor einem Auftritt, powert man sich so ein klein bisschen gemütlich aus. Also man macht den Sport, den man sonst auch macht. Jetzt nicht auf einmal einen Marathon laufen, wenn du sonst irgendwie nicht mal einen Kilometer läufst, sondern wirklich das, was man sonst auch so machen würde, am Abend vorher. So, und dann den Tag komplett durchstrukturieren. Das klingt erstmal total...
Ja, Timing. Komplett. Timing ist so wichtig.
Komplett. Weil was passiert bei Menschen, die nervös sind? Die haben nachmittags um vier einen Vortrag. Die schlafen schon die halbe Nacht nicht, ne? Weil man weiß ja, morgen ist es soweit. Okay, die Nacht ist beschissen. Man wacht viel zu früh auf. Man merkt so, oh Gott, mir ist irgendwie übel. Heute ist es soweit. Also es kommt ja immer auf den Kontext an, aber gerade wenn es wichtig ist. So, und dann hat man schon keinen Bock zu frühstücken, weil der Magen ist irgendwie flau. Und dann zwängt man sich irgendwas rein. Und dann setzt man sich wahrscheinlich in diese Konferenz und andere sprechen. Und es ist wie so ein Haifisch, wie der Weisheit. Dü, 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 dü. Und es kommt immer näher. Ja, und die Anspannung steigt. Ja, genau. Und genau das gilt es zu vermeiden. Dieses Gefühl von passiv da sitzen und warten, jetzt gleich bin ich fällig, hinzu. Was mache ich denn an dem Tag? Und da gibt es richtig tolle Routinen. Und genau wie du es gesagt hast, es ist natürlich individuell. Aber ich finde zum Beispiel so eine Mischung aus, ich gehe meine Rede nochmal durch. Ob das inwendig ist, also wirklich leise für sich gesprochen, im Kopf, autogenes Training, habe ich als Sportlerin viel gemacht, kann man auch mit Reden super machen. Oder spreche ich sie wirklich nochmal an dem Tag? Weil oft denkt man, oh, ich will sie noch einmal durchgehen. Kennst du das doch, wenn man so eine Klassenarbeit geschrieben hat und dann standen alle vor der Klasse und haben sich gegenseitig nochmal verrückt gemacht. Ah, was war denn mal mit der Formel minus x hoch 3?
Und man denkt, man hat alles vergessen.
Und dann hat man
oder
alles
in dem
vergessen.
Moment.
Genau, und das eben nicht, sondern sagen, okay, ich nehme mir jetzt den Moment, ich gehe meine ganze Rede nochmal durch. Einmal. Und dann lege ich sie aber auch weg aus meinem Scheißgehirn. Weil dann blockiert sie mich nur noch. Ja, ja, sowas zum Beispiel.
Und ich glaube, dieser Moment zu unterscheiden, wann bin ich in Spannung und wann bin ich in Entspannung, das ist so wichtig fürs
Total.
Timing. Weil wir haben nicht die Energie, wie du es gerade schon gesagt hast, jetzt 12 Stunden davor unter Spannung zu sein. Und ich habe das gesehen am Ich glaube, am Samstag oder am Sonntag war es, am Sonntag, bei dem Abfahrtsrennen der Frauen. Und da war ja diese längere Unterbrechung durch den Unfall von Lindsay Vonn. Genau. Und dann hat eine dieser Sportlerinnen, die danach drangekommen wäre, ist nochmal, das haben die richtig gezeigt auch und gesagt, sie ist nochmal aus ihrer Spannung raus, hat extra nochmal sich mit jemandem unterhalten, ein bisschen gelacht, ein bisschen aufgelockert. Und genau das war so schlau, glaube ich, weil wenn man dann eine halbe Stunde in dieser Spannung bleibt und man weiß ja vielleicht dann auch gar nicht, wird das jetzt noch länger, dauert das jetzt Minuten und Minuten und Minuten, dann ist es natürlich super anstrengend. Und voll. Es ist viel schwieriger, diesen Fokus auch wiederzufinden. Und deswegen auch zu entscheiden, ich mache mir immer so einen Zeitplan vor einem Auftritt, dass ich genau weiß, okay, und dann gehe ich in die Konzentration.
Sehr gut, weil das ist es nämlich auch. Rückzugsort nochmal, um zu sagen, ich möchte mal gerade mich entweder fokussieren, mal ein bisschen durchatmen, Atemübungen machen vielleicht sogar, also wirklich bewusst den Puls mal unterbringen, mit sich und der Welt im Reinen sein. Und diese Abwechslung, ja, weil an so einem Tag, wo man Auftritt hat, hat man ja meist auch, dass man, genau wie du es eben gesagt hast, vielen Menschen begegnet. Ich mache das auch bewusst. Ich gehe wirklich dann, ich mache so mein eigenes Programm, ich habe meinen eigenen Zeitplan, aber der sieht auch vor, ey, ich quatsche einfach mit Leuten und lenke mich verflucht nochmal ab, weil das killt Zeit und man will eigentlich Zeit gekonnt überbrücken. Und dann bist du auch dann immer im Moment. Also wenn du mit jemandem sprichst und du weißt, ne, das geht gerade, dann, also ne, das ist immer im Zeitplan drin, dann sprichst du auch gerade einfach mal mit einem Menschen wie an jedem anderen Tag auch. Und wenn du dich konzentrierst, konzentrierst du dich. Und wenn du nochmal übst, übst du nochmal. Und wenn du an dem Tag Sport machst, ist auch gut, weil dann verlieren deine Muskeln ein bisschen diese Hochspannung. Ja, also da gibt es ja auch ganz gezielte Übungen. Und man kann den Tag so toll durchstrukturieren, damit man einfach weiß, wenn ich dran bin, dann zählt's. Und was du gerade gesagt hast, fand ich einen spannenden Punkt. Nämlich dieses Entspannung und Anspannung. Zu wissen, bin ich eher jemand, der ein bisschen mehr Energie auf der Bühne braucht, weil ich eher ein bisschen gemütlicher Typ bin. Oder bin ich jemand, der eh schon immer voll unter Spannung steht und ich brauche vielleicht ein bisschen, dass ich mich auch erde, in die Ruhe komme, nicht die ersten Minuten zu schnell spreche, dann machst du ganz andere Dinge. Ja. Und mich hat das gerade so erinnert an eine Sache, die hat auch was mit Sport zu tun. Ich hatte für die Sporthochschule Köln, an der ich studiert habe, eine Aufnahmeprüfung. Und diese Aufnahmeprüfung erstreckt sich über den ganzen Tag. Gab es immer mal Fernsehberichte drüber, weil die Sporho-Aufnahmeprüfung in Köln ist berühmt berüchtigt, ja, weil so viele durchfallen. Ich weiß jetzt nicht den Prozentsatz, aber es ist schon eine Menge. Das heißt, da rücken ganz viele Menschen aus ganz Deutschland und der Dachregion an. Alle wollen Sport studieren. Und dann musst du durch 5 verschiedene Disziplinen auch durch. Also es war zum Beispiel Schwimmen, Leichtathletik, dann war es noch Turnen. Da müssen alle durch. Und innerhalb dieser Sachen auch noch mehrere Disziplinen. Ja, also in jedem Bereich, im Schwimmen mehrere Disziplinen, in der Leichtathletik verschiedene Disziplinen, im Turnen verschiedene Disziplinen, Männlein, Weiblein, völlig egal. Dann noch ein Mannschaftsspiel, ein Rückschlagspiel. Das heißt, es erstreckt sich von morgens um 7, wo du da antanzt, über den ganzen Tag bis nachmittags um 4. Du hast einen Fehlversuch in einer von, weiß ich nicht, 25 Disziplinen bestimmt. Und ansonsten nichts. Es gibt relativ taffe Normen. Und die Kunst ist es, sich zwischendurch immer wieder zu entspannen, runterzuholen, easy zu werden, um in dem Moment, wo du dann beim 100-Meter-Sprint an der Linie, an der Startlinie stehst, zu wissen, jetzt bin ich da. Und genau das ist es auch im Speaking. Dieses sich gekonnt zwischendurch wieder entspannen, mal in die Spannung kommen, sich wieder entspannen, aber zu wissen, in dem Moment, wo ich loslege, bin ich da. Und der nächste, letzte Gedanke dazu, der da noch weiterführend ist, ist nämlich, das Lustige ist, in dem Moment, wo wir ein bisschen gekonnt das managen, dürfen wir auch mal wieder ins Vertrauen kommen, dass in dem Moment, wo es losgeht, wir da sind. Und das ist eine Wahnsinnserfahrung, die ich immer wieder versuche, Menschen beizubringen, ist, vorher ist scheiße, währenddessen ist cool. Aber dieses vorher ist scheiße übernimmt so oft die in unserem Kopf, in unserem Bauch und überall die Überhand. Wir haben so eine Aufregung, wir haben so eine Angst. Aber in dem Moment, wo wir loslegen, ist meistens alles gut. Und das dürfen wir immer wieder lernen. Wir können sprechen, wir können da hochgehen, wir können eigentlich unseren Text. Und dass uns diese Aufregung vorab nicht übermannt, sondern dass wir wissen, in dem Moment, wo der Startschuss für unsere Rede fällt, dann wird schon alles da sein. Weil das ist auch meine Erfahrung.
Finde ich sehr, sehr interessant, dass du das jetzt gerade von der Aufnahmeprüfung erzählt hast. Mich erinnert es natürlich an ganz viele Castings, die ich hatte in meinem Leben. Da ist es genau so, dass du in der Regel erstmal ankommst, dann gibt es eine Runde im Tanzen, dann ist wieder Pause, dann werden vielleicht ein paar Leute nach Hause geschickt, dann dürfen ein paar Leute zum Singen weitergehen und du hast immer wieder diese Wartezeit dazwischen. Und es ist aber auch sehr relevant, glaube ich, für viele, die uns jetzt zuhören. Denn bei vielen Events ist es ja auch tatsächlich so, dass man erstmal eine Probe hat oder einen Soundcheck vielleicht. Und dann hat man nochmal Pause, dann geht man vielleicht in die Maske. Und dann erst ist wirklich der Moment, wo wir auf die Bühne gehen. Und selbst bei einem Meeting ist es ja manchmal so, dass vielleicht gibt es eine Tagesordnung und du weißt genau, der Punkt, den du präsentierst, der ist halt erst nach einer halben Stunde. Selbst da im Kleinen geht es darum, dass du dann möglichst präsent bist in dieser Zeit, aber auch noch nicht die Spannung auf 100 schon hast, sondern eben dann erst wirklich voll da bist, wenn du auch dran bist. Und dieses Energiemanagement und Aufmerksamkeitsmanagement direkt vorher, finde ich, ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, an dem man, glaube ich, auch viel schrauben kann. Ich habe noch ein wunderschönes Zitat im Kopf, jetzt vom Wochenende, von der deutschen Skifahrerin, die die Silbermedaille gewonnen hat. Und die hat nämlich direkt im Interview nach ihrem Lauf gesagt, die 2 Minuten vor dem Rennen sind die besten 2 Minuten des Tages. Da ist Ruhe, da ist Stille und niemand will was von mir. Und da hat man so gemerkt, dass sie diese Zeit für sich, also ich vermute einfach, dass sie jemand ist, die ganz stark diese Zeit für sich, dieses Fokussierte und diese Präsenz auch braucht, um dann gut ins Rennen zu gehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch vor allem aus der Bühnenzeit, in der ich das noch viel öfter hatte, diesen Switch zwischen Anspannung und Entspannung. Es ist auch ein bisschen ein Muskel. Je mehr wir das trainieren, je mehr wir das machen, desto schneller können wir switchen von Entspannung in Anspannung, Entspannung in Anspannung. Und genau deshalb ist es so wichtig, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, das wirklich auch mitzuüben.
Mega. Und ich glaube, also was mir dazu einfällt, und das finde ich einen sehr, sehr coolen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, diese Anspannung, Entspannung zu üben, heißt aber auch, sich häufiger Speaking-Situationen auszusetzen. Weil ich glaube, das ist nämlich auch, viele Menschen haben diesen einen Auftritt und da muss jetzt alles passen. Und wie oft haben wir beim Alltag irgendwelche Bühnen, wo man eigentlich auch irgendwie das Wort ergreift, wo man trainieren kann? Oder wie oft hätten wir die Chance, vielleicht vorher mal zu trainieren und das schon mal ein paar Leuten vorzutragen? Und das ist wirklich so, je öfter du das machst, desto mehr kannst du antizipieren, jetzt ist mein Anspannungsniveau ungefähr da und es wird irgendwann normal. Ja, es wird irgendwann normal und du hast, manchmal ist die Aufregung gar keine Aufregung, es ist die Angst vor der Aufregung. Es ist die Angst vor der eigenen Aufgeregtheit, die wir ganz oft in uns tragen und gar nicht vor dem Ding, was wir da abzuliefern haben. Und was ich auch nochmal spannend finde, dass was du sagst, in diese Ruhe zu kommen oder wie motiviere ich mich denn jetzt für meinen Auftritt? Für den einen ist es die Ruhe. Und in manchen im Sportarten geht es auch nicht anders, aber bei, nochmal, Eiskunstlauf zum Beispiel, auch in meiner Sportart, ist ganz oft, dass die Leute Musik auf den Ohren haben und ganz woanders sind, so in ihren State gehen, sagen, ich mache mir meine liebste Mucke drauf. Also bewusst nicht das, um was es gleich geht, sondern etwas, was mich einfach nur in einen richtig coolen State bringt, wo ich so merke, boah, jetzt fühle ich mich, das ist die Musik, die mich immer pusht oder empowert oder was auch immer. Ist viel, viel besser, als jetzt nochmal 37 Mal deine Rede irgendwie durchzugehen. Und auch da, zum Beispiel aus diesen Sportarten, weiß ich auch, die Sportler sagen auch, ich höre mir meine Musik nochmal an, dann gehe ich nochmal meine Bewegungsabläufe durch, mache dabei die Augen zu. Das ziehen die sich einmal noch rein. Aber die machen nicht noch 20 Mal irgendwelche Umläufe mit Musik an dem Tag. Weil dann wäre das System schon müde von diesem ganzen Ding, sondern einmal bewusst. Und den Rest des Tages haben die meist andere Musik da drauf, ja. Manche brauchen Noise Cancelling, die wollen wirklich nichts vom Umfeld mitkriegen. Manche Sportler sagen, ich will überhaupt keine Musik hören, ich will den ganzen Tag mitkriegen. Ich will hören, wie die Ansage ist, ich will hören, was da passiert. Also das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen selbst sind. Aber das herauszufinden ist die Aufgabe auch im Speaking, zu sagen, was tut mir gut, was für ein Mensch bin ich. Wie viel Ruhe brauche ich? Macht mich die Ruhe nervöser oder macht mich ein Gespräch nervöser? Das wissen wir, glaube ich, instinktiv und das dürfen wir trainieren.
Und ich sage immer, wenn wir wissen, dass uns die Ruhe hilft und dass wir die Ruhe eigentlich brauchen, ich kann es von mir sagen, ich bin so ein Mensch, ich brauche das auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, das muss man sich härter verteidigen oder erkämpfen. Weil es gibt immer jemanden, der dich da irgendwie anquatscht oder gerne in ein Gespräch verwickelt. Das
Was
heißt,
hast du
dann? Muss man. Ich bin dann sehr klar mittlerweile, weil ich so einen Zeitplan habe und weil ich einfach dann wirklich sage, ich würde mich jetzt gerne nochmal fokussieren auf meinen Auftritt und nochmal zurückziehen.
Sprich zu meiner Hand.
Ja, genau. Also das ist natürlich so schwierig, gerade wenn man ein freundlicher Mensch ist und natürlich vielleicht ja auch Menschen da sind, auf die man sich gefreut hat, die man gerne mag, mit denen man ja auch reden möchte. So ist es ja gar nicht. Und gerade dann, finde ich, ist es besonders schwierig auch zu sagen, nee, aber eigentlich weiß ich brauche jetzt was anderes. Alles andere kommt danach. Und
ja.
Ich finde, das darf man schon dem Auftritt so unterordnen.
Ja, geiler Punkt. Aber auch da die Parallele zum Sport. Kein Leistungssportler, der um eine olympische Goldmedaille kämpft oder irgendwo, egal auf welchem Platz er nun ist, mitkämpft, würde sagen, es ist gerade wichtiger, ein Autogramm zu schreiben, als mich auf mein Programm ja. vorzubereiten. So, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Dieses sich selber wie ein Profi managen vor so einem Auftritt ist eigentlich deine Pflicht. Und lustigerweise, ich kann auch nur jedem empfehlen, also wenn du bei einem Auftritt sprichst oder wenn du einen Auftritt hast, für mich ist ja immer die Maskenzeit so das. Das ist so eine...
Oh, ich liebe
da
es.
Wird man ja, ja. Da wird man ja zum Stillsitzen verdonnert. Und jetzt kannst du die ganze Zeit da sitzen und denken, mein Gott, wie lange braucht die für den Lidschatten an dem linken Auge gerade? Habe ich übrigens noch nie gedacht. Aber weißt du, du kannst innerlich auf die Uhr gucken in so einem Moment. Oder, und das mache ich gebe mich hin und denke mir, so schön wirst du selten geschminkt,
ja.
Erstens. Und zweitens, es dauert so lang, wie es dauert. Und
ich will auch nicht, dass sie reden. Also die sollen mir gar nichts sagen.
Ist mir völlig egal. Ach, ja, es ist so. Ja, ich lehne mich da einfach zurück. An dir wird rumgetüttelt. Weißt du, ich habe mal irgendwann, ich glaube, da muss ich gerade einen Führerschein gemacht haben und war gerade noch in der Schule. Und da bin ich mit dem Auto meiner Eltern zum nachmittäglichen Sportunterricht gefahren. Wir hatten irgendwie eine längere Pause. Ich war nochmal zu Hause, habe was gegessen, bin wieder zurück. Und ich stand sowas von im Stau. Und ich wusste, ich komme zu spät bei dem Lehrer, der einfach, ja, der kannte da keinen Ballon, ne? Und da musste auch gar nicht erst mit einer Ausrede anrücken. Und kennst du das, wenn du im Stau stehst und innerlich explodieren könntest?
Mhm. Ja.
Und da habe ich in dem Moment Bob Marley angemacht und gedacht,
Kontrast,
ich komme jetzt eh zu spät. Es ist egal, ich kann nichts daran ändern. Und solche Momente, deswegen meintest du ja gerade, man muss sich seine eigene Auszeit an so einem Tag, wo man nervös ist, erkämpfen und die verteidigen. Das stimmt vollkommen. Also wirklich bewusst sagen, sich selbst sagen, liebes Gehirn, du hast jetzt gerade Sendepause. Wir werden jetzt gerade geschminkt, halt die Klappe. Und das ist also nicht nur anderen Menschen gegenüber diese Ruhe verteidigen, sondern auch sich selbst gegenüber, diesem Zwang, diesem inneren Zwang. Geh nochmal den Text durch, bereite dich doch nochmal vor, hast du genug trainiert? Also nein, liebes Gehirn, halt die Klappe, du hast gerade Sendepause. Das finde ich immer auch ganz wichtig, dass wir da reingehen.
Das finde ich einen super Punkt und du hast gerade eben auch nochmal gesagt, such dir die Gelegenheiten auch schon, bevor es wirklich zählt. Und bei Olympia ist es doch auch genauso. Die sind ja vorher auch schon bei diversen Weltcups und anderen Wettkämpfen gewesen und haben sich schon ausprobiert und haben schon gesehen, wo ist denn meine Leistung? Und dann hat man natürlich auch ein anderes Vertrauen in das, was kann ich jetzt hier auf die Bühne oder in den Wettkampf mitbringen.
Mhm.
Und ich erlebe immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass gerade Menschen, die wir auf so ein großes Event vorbereiten, dass die dann von sich erwarten, dass sie da Höchstleistung zeigen und gar nicht verstehen, dass sie jetzt eigentlich so aus der Kreisliga direkt zu Olympia gehen.
Das hast du schön gesagt. Ja, es ist wirklich so. Ja, also ja, völlig richtig. Und ich glaube, das ist so das Ding, dass man mal lernen muss. Wie hat das irgendwie ein Kollege neulich so schön gesagt? Deine erste Keynote, die du vor Publikum hältst, ist vermutlich auch deine schlechteste. Ja, egal wie gut du dich vorbereitest, das ist ein Reifungsprozess. Das heißt, du hältst eine erste Keynote auf einer großen Bühne und du wirst so gut machen, du sollst alles daran setzen, dass du sie so gut machst, wie du kannst. Aber wenn du dranbleibst und mal 5 Jahre weiter Keynotes hältst, Reden entwickelst, dann wirst du merken, okay, ich bin jetzt weiter, als ich damals war. Das heißt, ja, so viel reinstecken, wie man kann und trotzdem aber auch im Gehirn irgendwie verankern, es muss jetzt noch nicht zu WM-Gold reichen. Ja, ich gebe mein Bestes und bei Olympia würde man vielleicht sogar sagen, dabei sein ist alles. Also die Bedeutung, dass man dabei war, die Bedeutung, dass man seine eigenen Worte ja endlich mal auf eine Bühne vor ein Mikrofon gepackt hat, die Bedeutung ist ja da und die ist nicht nur da, wenn man am Ende eine Goldmedaille um den Hals baumeln hat und der beste Speaker des Tages war. Das Schöne und der Unterschied im Speaking, finde ich, zum Thema Olympia ist, du bist dein eigener Held mit deinen eigenen Worten. Du bist ganz anders als alle anderen. Und es gibt im Speaking auch nicht diese Wertung und dieses Erster, Zweiter, Dritter, sondern du kannst als Speaker neben ganz vielen anderen im Markt existieren. Mit deiner DNA, mit deiner Art zu sprechen, ob du Introvert, Extrovert bist oder was auch immer. Und das finde ich das Schöne. Es gibt nicht so einen klaren Sieger am Ende des Tages. Und das sollte einen auch ein bisschen vielleicht immer entspannen.
Und du hast gerade schon diese Resilienz auch angesprochen, auch wieder in den Ring zu steigen, wenn wir vielleicht mal nicht so performt haben, wie wir es uns gewünscht haben. Und das ist auch etwas, was wir uns von Olympia, glaube ich, sehr gut abschauen können. Wie viele SportlerInnen gab es da, die nach Verletzungen wieder zurückgekommen sind, die sich wieder und wieder nach vorne gekämpft haben. Und ich habe heute zum Beispiel, es hat mich auch echt sehr berührt, einen Post gelesen von Lindsay Vonn, die diesen unfassbaren Unfall hatte und natürlich auch alle mitgelitten haben. Und sie hat so schöne Worte dafür gefunden und hat gesagt, dass sie es eben nicht bereut hat, jetzt nochmal anzutreten, sondern dass sie immer sagen würde, try again und versucht es eben nochmal, geht nochmal in den Ring und probiert euch aus. Und ich suche mal gerade das Zitat hier raus, weil das fand ich wirklich so schön und würde euch das gerne mal mitbringen. Wie siehst du das mit dem nochmal versuchen?
Ja, also ich glaube, das ist es ja. Also als Sportler geht es ja gar nicht anders, als dass du resilient bist. Ich finde, wenn ich jetzt mal zu einem Olympioniken der Sommerspiele rüber hüpfen darf, Roger Federer damals, ich meine, das ist ja einfach, der hat auch gesagt, als er aufgehört hat, sich zu ärgern über die Fehler, die er gemacht hat, wurde er auf einmal wirklich besser. Also diese Kopfstärke und Rückschläge sind ja, es gibt die großen Rückschläge, von denen du sprichst, wirklich Verletzungen und diese ganzen Sachen. Aber in der Sportart zum Beispiel wie Tennis, da hast du in jedem Spiel, bei jedem Punkt, also in jedem Spiel wird man deinen Gegner einen Punkt machen, dann machst du wieder einen Punkt, dann schlägst du ins Netz, dann schlägst du ins Aus, dann kriegst du den Ball mal nicht, dann läufst du hinterher, bist zu spät, dann machst du mal wieder einen. Und das ist diese Sportler-Mentalität und dieser Sportsgeist, den man lernt, wirklich dieses Gefühl von, dieses Never Give Up ist so ein bisschen durchgelutscht, ne? Aber dieses Gefühl von, ja, am Ende des Tages zählt vielleicht auch, wie ich persönlich daran wachse, diese Momente durchgemacht zu haben und nicht nur, ob ich hier gerade triumphierend rausgehe oder nicht. Und das ist halt was du im Sport total lernst. Und ja, klar, im Speaking, wir nehmen uns oft selbst so wichtig, dass wir denken, jetzt hast du einmal dich versprochen, krummen Satz gesagt oder sonst irgendwas, ein Blackout gehabt, mein Gott, peinlich, mache ich nie wieder. Und da sage ich immer, halt mal einen Ball flach, so wichtig sind wir ja alle gar nicht. Also, ja. Vielleicht, ne?
Und das sind ja oft die Dinge, die uns dann so auffallen, die wir so schlimm finden, die anderen überhaupt nicht auffallen, auf die andere gar nicht schauen.
So, und jetzt sind wir eben nicht bei Olympia, sondern wir können uns da mal ein bisschen rein entspannen. Und das finde ich das Schöne und auch den Vergleich vom Leistungssport hin zum Speaking. Menschen gucken mich ganz manchmal ein bisschen an und denken, ich bin ein bisschen psychopathisch, weil ich sage, ich bin bei Speaking nicht aufgeregt. Das ist tatsächlich so. Ich freue mich einfach nur und ich bin nicht aufgeregt. Und ich glaube, ich weiß sogar, es kommt daher, dass ich im Leistungssport so aufgeregt war, weil da gefühlt so viel dran hing, nicht nur für mich, sondern auch für andere, für meine Teamkameraden oder als ich später Trainerin war für meine Athleten, da hing so viel dran, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, für die. Du hast eine ganze Audience, die will, dass Deutschland Gold gewinnt und wenn du das nicht holst, dann bist du blöd. Das denkt man zumindest alles, da steppt man so viel Erwartungsdruck mit sich rum und im Speaking, alter Schwede, eigentlich müssen wir nur mit dem einverstanden sein, was wir da oben sagen. Der Druck ist eigentlich gar nicht so groß. Denn eigentlich sind nie wir so wichtig, sondern es ist immer unser Thema. Und wenn wir das rüberkriegen, haben wir eigentlich schon gewonnen. Und jetzt bitte das Zitat, falls du es gefunden hast.
Ich habe es gefunden. Ihr könnt euch gerne den ganzen Post von ihr von heute nochmal anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall, alles zu lesen. Ich nehme mal die letzten Zeilen. I tried, I dreamt, I jumped. I hope if you take away anything from my journey, It's that you have to have the courage to dare greatly. Life is too short not to take chances on yourself. Because the only failure in life is not trying. I believe in you just as you believed in me.
Oh, das war sehr schön. Ja, das hätten wir fast nicht schöner formulieren können, oder Miriam? Was sagst du?
Ja, ich finde auch.
Also in diesem Sinne,
versucht es. Take the chances. Nehmt euch die Chancen, auf die Bühnen zu gehen, die sich euch bieten. Und ja, sollen wir...
Macht das Beste draus. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Zeit rumgeflogen ist. Das hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, wir müssen also Fernseher einschalten. Lasst euch inspirieren. Nehmt die Geschichten mit. Setzt alles an euren Traum, wenn ihr auf einer Bühne landen wollt. Aber seht es auch nicht so eng, wenn es mal nicht klappt. Weil wer den längsten Atem hat, der macht am Ende das Rennen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke, Miriam.
Danke dir, bis nächste Woche.
Das war Inside Speaking. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne den Podcast und teile ihn mit Menschen, von denen du meinst, dass sie auch mehr gehört werden sollten.
In diesem Sinne, schnapp dir die Bühne und bis zum nächsten Mal.